Was ihr Herren des Mafia-Direktorats offenbar nicht verstehen könnt, ist die Tatsache, dass ihr so selten echte Loyalität im Bereich des Kommerzes findet. Wann habt ihr zum letzten Mal von einem Angestellten gehört, der für eure Gesellschaft sein Leben ließ? Möglicherweise liegt dieser Mangel daran, dass ihr glaubt, dass man das Denken und die Kooperationsbereitschaft auf Bestellung erhalten kann. Aber das ist schon immer ein Irrtum gewesen. Ob dies nun bei Religionsgemeinschaften oder Generalstäben der Fall war. Generalstäbe verfügen übrigens über weitreichende Aufzeichnungen, die die Vernichtung ihrer eigenen Gesellschaft betreffen. Und was die Religionsgemeinschaften angeht, so empfehle ich immer wieder die Lektüre der Werke des guten alten Thomas von Aquin. Es ist wirklich unglaublich, welchen Unfug Sie, meine Herren von der Mafia, glauben. Menschen müssen Dinge stets aus eigenem Antrieb tun wollen. Es sind die Leute und nicht die kommerziellen Organisationen und mächtigen Konzerne, die eine große Zivilisation am Leben erhalten. Jede Zivilisation muss sich auf die kleinen Individuen verlassen können, die sie hervorgebracht hat. Wenn man sie jedoch überorganisiert, kommandiert und ihr Streben nach Größe unterdrückt, dann können sie nicht arbeiten und ihre Zivilisation zerbricht. Ein Brief an die Mafia, dem Prediger zugeschrieben.
Leto verließ seinen Trancezustand mit einer solchen Sanftheit, dass er es kaum spürte. Mit einem Mal war er wieder bei Bewusstsein. Er wusste, wo er war. Seine Energie kehrte zurück, aber die abgestandene Tödlichkeit der sauerstoffarmen Luft innerhalb des Destillzelts rief ihm eine Warnung zu. Wenn er sich jetzt nicht bewegte, würde der zeitlose Schlaf ihn bald wieder übermannen. Diese Aussichten übten auf ihn einen verführerischen Reiz aus. Er sah die Zeit als ein Abkommen an, das er mit dem kollektiven Bewusstsein seiner Empfindsamkeit getroffen hatte. Raum und Zeit waren Kategorien, die lediglich in seinem Innern existierten. Er brauchte sich nur freizumachen von der Vielfalt der Visionen, die ihn lockten. Eine mutige Entscheidung konnte eine Reihe provisorisch existierender Zukünfte verändern. Aber welchen Mutes bedurfte dieser Moment am meisten? Das Trance-Stadium lockte ihn. Leto stellte fest, dass er das Alam al-Mithal gegen das Universum der Realität eingetauscht hatte, nur um feststellen zu müssen, dass beide miteinander identisch waren. Er wünschte sich, die Riani-Magie dieser Offenbarung aufrechtzuerhalten. Aber wenn er überleben wollte, verlangte die Situation Entscheidungen von ihm. Sein unerbittlicher Lebenswille sandte Impulse über sein Nervensystem aus. Abrupt streckte er die rechte Hand aus und tastete nach der Stelle, an der er das Vielzweckwerkzeug abgelegt hatte. Er packte es, rollte sich auf den Bauch und öffnete den Zeltverschluss. Sand wirbelte auf seiner Hand nieder. Er arbeitete in Dunkelheit und abgestandener Luft, rasch und sicher, und grub seinen Tunnel in einem steilen Winkel nach oben. Es waren 6 Körperlängen, die er zurückzulegen hatte, bevor er endlich ins Freie stieß und saubere Luft atmete. Er kroch über die mondbeschienene Oberfläche der Dünen und stellte fest, dass er sich nur 1/3 ihrer Höhe vom Kamm entfernt befand. Über ihm leuchtete der 2. Mond. Er bewegte sich rasch über ihn hinweg, verschwand hinter dem Dünenkamm und ließ nur noch den Glanz der Sterne zurück, die wie einen Pfad begrenzende Edelsteine wirkten. Leto suchte nach dem Sternbild des Wanderers, fand es und ließ den Blick seinem ausgestreckten Arm in die Richtung Fum al-Huts des südlichen Polarsterns folgen. »Da hast du dein verdammtes Universum«, dachte er. Aus der Nähe gesehen unterschied es sich nicht im geringsten von der Betriebsamkeit des Sandes, der ihn umgab. Auch er war ein Ort ständiger Veränderung, in dem sich Einmaligkeiten aneinanderreihten. Aus der Ferne betrachtet stellten beide eine Herausforderung dar, die einen dazu verführten, an Absolutheiten zu glauben. »Wenn wir das tun, verlieren wir unseren Weg.« Der Gedanke erinnerte ihn an ein Liedchen der Fremen, das »Wer in der Tanke ruft, vom Weg abkommt, ist des Todes«, hieß. Das, was die Wüste äußerlich ausmachte, konnte einen aus ihr herausführen. Es konnte einen aber ebenso gut in eine Falle locken. Man durfte nie vergessen, dass sie ihr Aussehen ständig änderte. Leto sog tief die Luft ein und zwang sich zur Aktion. Er rutschte zu dem von ihm gegrabenen Tunnel zurück, brach das Zelt ab, brachte es hinaus und verstaute es in seinem Überlebenspack. Am östlichen Horizont nahm er ein Leuchten wahr. Mit geschultertem Gepäck erklomm er den Dünenkamm und blieb dort in der kühlen Luft des heraufdämmernden Morgens stehen, bis er die ersten Sonnenstrahlen auf der rechten Wange spürte. Dann schwärzte er seine Augenhöhlen, um die Reflexion des Lichts zu reduzieren. Es war immer besser, wenn man der Wüste entgegenkam, anstatt sie zu bekämpfen. Nachdem er die Schwärze wieder verstaut hatte, nahm er einen der Wasserfangschläuche in den Mund und versuchte zu trinken. Zuerst kamen ein paar Tropfen, dann nur noch Luft. Er kniete sich hin, überprüfte den Destillanzug und kam schließlich zu den Fersenpumpen. Man hatte sie ziemlich geschickt mit einem Nadelmesser zerschnitten. Leto zog den Anzug aus und reparierte ihn. Aber daran, dass er bereits die Hälfte der Flüssigkeit seines Körpers verschwendet hatte, war nichts mehr zu ändern. Wären die Fangtaschen des Destillzelts nicht gewesen? Er sinnierte, während er in den Destillanzug zurückschlüpfte, darüber nach, wie beängstigend es war, dass er so etwas nicht vermutet hatte. Schließlich kauerte er sich auf dem Dünenkamm hin und genoss die Einsamkeit der Umgebung. Sein Blick wanderte über die Landschaft hin und suchte nach irgendwelchen Anzeichen von Gewürzfeldern oder Wurmaktivitäten. Aber der Sturm hatte der Landschaft den Stempel der Uniformität aufgedrückt. Er nahm den Klopfer aus dem Überlebenspack, aktivierte ihn und ließ durch dessen Vibrationen einen Schei-Hulut herbeirufen. Dann stand er auf und wartete. Der Wurm kam aus weiter Ferne. Noch ehe Leto ihn erblickte, konnte er ihn bereits hören und wandte sich ostwärts, wo die vibrierende Erde die Luft zum Erzittern brachte. Er rechnete jeden Moment damit, dass der Wurm den Kopf hob. Als das schließlich geschah und er mit einem lauten Zischen nach oben schoss, warf Leto sich durch die von ihm erzeugte Staubwolke blitzschnell nach vorn. Der gigantische graue Körper ragte neben ihm auf. Die Haken packten zu und mit schnellen Schritten erklomm Leto die sich vor ihm auftürmende lebendige Mauer. Im gleichen Moment steuerte er das Tier bereits in eine andere Richtung. Unter dem Druck seiner Haken nahm der Wurm auf der Stelle Geschwindigkeit auf. Der Fahrtwind klatschte Leto die Robe gegen den Körper und erzeugte so in ihm das Gefühl, gleich seinem Reittier angetrieben zu werden.